Also da haben wir gemerkt, oh, da fängt schon an bei der Fragestellung, wie übergebe ich denn Feedback, das für den Gegenüber schwierig ist, ja. Damit hatte ich nicht gerechnet im Vorfeld. Und ich glaube, das ist auch diesem sehr starken chinesischen Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte einfach zuzuschreiben, dass das oft nicht notwendig war.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 144, Mitarbeitertrennung in China leicht gemacht, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Interview mit Stefanie Dorfinger, Geschäftsführerin Lioka GmbH. Stefanie Dorfinger, Gründerin der Firma Lioka GmbH, berät Kunden bei der Gestaltung lebensphasenorientierter Arbeit. Mit ihrem Beraternetzwerk Trend to Mars bietet sie strategische und praxisnahe Unterstützung in den Bereichen Corporate Culture, Führung und Kommunikation. Im Januar 2025 führte eine Anfrage aus der chinesischen Niederlassung eines großen deutschen Konzerns sie erstmal nach China. Dort unterstützt sie das Unternehmen bei der besseren Organisation von Mitarbeitertrennungen. In dieser Episode sprechen wir mit Stefanie über ihre ersten Eindrücke aus China und ihre Erfahrung aus dem Projekt. Hallo Stefanie, grüß dich.
Hallo Xiaolong. Hallo, hallo.
Wo sitzt du gerade und was machst du?
Ich sitze in München und ich bin ganz in der Nähe von der Theresienwiese. Das kennen die meisten Menschen vom Oktoberfest. Ich bin ja in einer Seitenstraße und blicke raus und bin froh, dass ich im Warmen sitze, weil hier ist es doch ganz schön eisig kalt zurzeit.
Ja, ich habe das Gefühl, du genießt richtig das Arbeiten. Und ja. Ich habe ja mit meinen Worten beschrieben, was du für Beratung machst. Aber wie würdest du deine Beratung beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich gucken, dass ich das kurz und knackig auf den Punkt bringe. Also du hast ja schon gesagt, ich habe zwei berufliche Unternehmungen und bei Train to Mars habe ich ein Beratungsnetzwerk, mit dem wir alle möglichen kulturellen Führungs- und Kommunikationsaufgaben begleiten. Das ist kein Projekt wie es andere. Manchmal ist es eine Transformation von einem Unternehmen, die ja oft dann einfach nur gelingt, wenn die Leute wissen, wofür sie da unterwegs sind und wie sie es am besten tun. Das ist so das eine. Und mit Lioka habe ich vor ein paar Jahren ein Unternehmen gegründet, weil ich der Meinung war, dass wir noch einen natürlicheren Umgang im Business entwickeln können mit unterschiedlichen Lebensphasen, mit aus meiner Sicht ganz natürlichen Etappen in dem Leben, ob das Elternzeiten sind, ob das auch Erkrankungen sind, die in den meisten Lebensentwürfen mal passieren, so in meiner Familie auch, oder ob das auch Sabbaticals sind bei jungen Leuten. Also da ist quasi so der Fokus, wie gehen wir organisatorisch in Unternehmen mit Lebensumbrüchen von Mitarbeitern so gut um, dass sie uns bitte erhalten bleiben und produktiv bleiben und gut zurückkommen und wir auch wissen, wie kommen die denn nach solchen Auszeiten zurück und vielleicht auch welche Stärken haben sie jetzt und welche Skills haben sie entwickelt, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten und wie gehen wir jetzt damit um, dass mit den Leuten um, damit sie auch bleiben und gut bleiben.
Ich glaube, das Thema passt voll gut in die Zeit heute. Immer weniger gibt es dann Lebensläufe, die 30 oder 40 Jahre bei einem Unternehmen dann durchläuft, sondern vielmehr wechseln die Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle oder auch Länder. Und wie kam jetzt die Anfrage aus China zu dir?
Ja, das war total spannend. Da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also bei Lioka, muss ich sagen, haben wir ja eben diesen Fokus Auszeiten. Und bei den Auszeiten gibt es, ich sag mal, die schönen Gründe. Ja, ich reise jetzt, ich will ein Sabbatical machen. Das sind oft auch Studenten, die nach ihrem Masterabschluss sagen, bevor ich jetzt richtig eintauche, will ich noch mal ein halbes Jahr die Welt sehen. Und da tun sich manche Unternehmen schwer. Oder es sind Elternzeiten oder so, also schöne Gründe. Und dann gibt es auch herausfordernde Gründe, wie zum Beispiel eben Langzeit Erkrankung, ob das Krebs ist, in manchen Branchen ganz stark Burnout oder auch Pflege von Angehörigen und so weiter. Sprich, wir trainieren Unternehmen bei Lioka auch im Umgang mit sehr emotional herausfordernden Situationen für Menschen. Und da trainieren wir vor allem HR und Führungskräfte und etablieren Prozesse und Strukturen, damit das System Unternehmen gut mit individuellen Geschichten umgehen kann. So jetzt mal banal auf den Punkt gebracht. Und dazu kommuniziere ich auch seit einiger Zeit auf LinkedIn und versuche diese Themen auch im Unternehmenskontext gut rüberzubringen und da so ein bisschen Wissen in die Welt zu tragen. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass Unternehmen auch auf uns aufmerksam wurden, eben zu dem Thema, ich sag mal, endgültige Auszeiten, ja. Wie gehen wir denn professionell und wertschätzend und mit Respekt mit Mitarbeitern um, die wir in großem Stile entlassen müssen? Auch das ist eine emotional sehr herausfordernde Situation für alle Beteiligten, eben auch für Führungskräfte und HRler. Und dieses Unternehmen, großer deutscher Konzern, der uns da angesprochen hat, hat mich mit den Worten angesprochen: Mensch, wir haben jetzt die großen Unternehmensberatungen international abgegrast und ja, die können uns irgendwie nette Pakete schnüren zu so einem Offboarding oder wie man legal gut und richtig umgeht mit den Prozessen. Aber die haben nicht so richtig im Angebot, was machen wir denn mit den Leuten, die bleiben? Wie bilden wir unsere oder bereiten wir unsere Führungskräfte, unsere HRler in Sachen Gesprächsführung und Emotionsmanagement, nenne ich es jetzt einfach mal, so gut vor, damit die den Prozess respektvoll und gut gestalten können, vor allem auch mit dem Ziel, dass die Mannschaft, die bleibt, ja, die Leute, die an Bord bleiben, dass die produktiv bleiben, dass die das emotional auch gut verarbeiten können und dass wir als Unternehmen leistungsstark bleiben, auch in so einer schwierigen Phase. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass ein so großer Konzern auch Gedanken darüber macht, wie das Ganze respektvoll und wertschätzend ablaufen kann.
Ja, vor allem und das hat mich gereizt. So. Vor allem bemerkenswert ist, also erstmal Gratulation, die Marketingmaßnahme stimmt, hat ja gewirkt. Und zweitens, so einen großen Konzern, die Niederlassung in China aus ganz aus der Ferne, unbekannterweise, kommt mit so einer Anfrage auf dich zu. Was war in den ersten Moment dein Gefühl und was war so möglicherweise dein Bedenken, bevor du eine Zusage auch abgibst gegenüber dem Konzern?
Also ich glaube, dass die erste Emotion, ich weiß noch, das Gespräch hat im August letzten Jahres stattgefunden und ich glaube, mein Ansprechpartner dort, der HR-Vorstand in China, der hat es in so einem Nebensatz fallen lassen und ich glaube, der dachte gar nicht unbedingt, dass ich anbeiße. Ich hatte so den Eindruck, dass der schon viel probiert hat und überall bei den großen Unternehmensberatungen so abgeprallt ist und jetzt hat er bei mir so eine Hauptneugierde getroffen. Da kam so zusammen: Wow, Situation, die richtig schwierig ist und manchmal existenziell für die Menschen und in einem so großen Unternehmenskontext, dass man da strukturell und organisatorisch was Tolles aufbauen kann, was hoffentlich auch bleibt und Nutzen stiftet. Und das hat mich einfach in erster Linie total gereizt, weil ich dachte, man kann mit Struktur und Prozessarbeit und gutem Training hier etwas etablieren, was nachher den Menschen etwas bringt und natürlich der ganzen Unternehmung und ja, so durch den Kontext, den ich mit Lioka aufgebaut habe, hat mich diese Aufgabe primär gereizt. Und deswegen war ich da relativ schnell dabei und habe auch im Kopf gleich angefangen zu transferieren. Also Prozesse und Arbeit, die wir mit Lioka schon geleistet haben, für andere Herausfordernde der Auszeiten und Emotionen gleich zu übertragen auf die Situation. Also ich muss gestehen, ich hatte jetzt gar nicht so die Riesenbedenken, sondern es war eher so die Abenteuerlust und diese Schön. Neugierde, da was aufzubauen. Und ehrlich gesagt hat mich auch China gereizt.
Ja, so wie ich das verstanden habe, du hast vorher noch nicht dingslich China bereist.
Ja, und, richtig, genau. Ja.
Und was war so deine Vorstellung und von China vorher? Und was hat sich da mittlerweile bewahrheitet und was auch nicht?
Also du sagst es ganz richtig, ich habe noch nie in China gearbeitet. Ich habe schon mit chinesischen Teams gearbeitet in unterschiedlichen Unternehmen, die ich war. Aber das ist doch was anderes, was ganz anderes, habe ich dann auch festgestellt. Und meine einzige Erfahrung ist mal, vor 12 Jahren war ich mal für eine Woche in Hongkong. Und da verdreht jeder gleich die Augen und sagt: Steffi, Hongkong ist doch nicht China. Das weiß ich natürlich auch. Bin deswegen sehr beleckt, sage ich mal, nach China gereist und habe mich auch ganz bewusst sehr offen gehalten im Kopf. Ja. Mein Mann hat längere Zeit mal in China gearbeitet, also einige Monate, und ich habe einige Bekannte, die auch in China arbeiten. Und mit denen habe ich im Vorfeld natürlich viel gesprochen und meine Bedenken, wenn man es so äußern möchte, vielleicht eher Interesse, Bedenken würde ich es gar nicht nennen, aber meine Wachsamkeit war schon, oh, es ist eine ganz, ganz, ganz andere Kultur, in der ich noch keine Erfahrung gesammelt habe. Es ist also wahnsinnig wichtig, dass ich so schnell lerne, wie es geht, die kulturellen Besonderheiten kennenzulernen, die relevant sind für diesen beruflichen Kontext. Und das war so mein Hauptgedanke, der mich beschäftigt hatte.
Weil du ja ganz frisch in China warst und vorher auch noch nicht sozusagen die Erfahrung hattest, dienstlich in China zu sein. Deswegen glaube ich, bist du die passende Ansprechpartnerin für mich zu fragen, deinen ersten Eindruck von der chinesischen Wirtschaft. Wenn du jetzt 2025 im Januar in China warst und aus Deutschland kommend, was für Eindruck hast du denn von der Wirtschaft, vom Straßenbild oder von den Gesprächen, die du jetzt mit Ansprechpartnern in dem Unternehmen geführt hast? Was macht die chinesische Wirtschaft gerade?
Also mit der Frage fühle ich mich quasi deswegen ein bisschen unwohl, weil ich eben keine ausgesprochene China-Expertin bin, und deswegen habe ich jetzt quasi meinen Eindruck von diesem Einzelbeispiel, von dieser Einzelreise, das möchte ich vorwegstellen. Und diese Eindrücke schildere ich gern, die ich eben aus dieser, ich sag mal, China-Laien-Perspektive habe. Und die sind ganz vielfältig und bunt. Und ich kann vielleicht einfach mal so ein paar Blitzlichter geben.
Ja, sehr schön.
Also ich weiß noch einen Gedanken, den ich hatte, als ich durch die Straßen gegangen bin. Wir waren in unterschiedlichen Städten, unter anderem im Norden, in Peking waren wir auch unterwegs. Und ich weiß noch, dass so die ersten Eindrücke waren, Verwunderung war. Also ich dachte, wow, es fühlt sich für mich ja gar nicht so fremd oder anders an, wie ich das vielleicht vermutet hatte. Und hatte den Eindruck, dass ich da zu ganz vielem so connecten kann. Das hatte ich nicht erwartet. So in den Gesprächen, die ich hatte in diesem deutschen Unternehmen, dem natürlich in China hauptsächlich Chinesen arbeiten, war schon, dass die sehr, sehr bedrückt sind und ja mit einer Angst in die Zukunft schauen. Jetzt ist das natürlich ein Konzern, der entlässt. Ich habe auch gelernt in den letzten Monaten, dass im Moment sehr viele deutsche Unternehmen in China in größerem Stil entlassen, und das eben zum ersten Mal. Und dieses Erleben, dass Entlassungen notwendig sind, in größerem Stile, betriebsbedingt zum ersten Mal, das verwirrt die Menschen. Das ist eine neue Erfahrung. Das ist auch eine neue Erfahrung für die chinesische Wirtschaft, die ja in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen ist und die seit 2007, wie ich dann eben gelernt habe und mich informiert habe, ein verlangsamtes Wachstum hat. Im letzten Jahr, also 2024, ist Chinas Wirtschaft nach offiziellen Zahlen um 5% gewachsen. Also immer noch besser als andere Regionen der Welt. Aber für die erfolgsverwöhnte chinesische Wirtschaft ist das, glaube ich, ein großer Dämpfer. Und diese Verunsicherung, die diese neue Situation für viele Menschen im Berufsleben bedeutet, die war für mich deutlich wahrnehmbar und spürbar. Ob das bei den Mitarbeitern war, bei den Führungskräften, die teilweise noch nie Kündigung aussprechen mussten und zum ersten Mal vor dieser Herausforderung stehen, das war für mich, glaube ich, das Dominierende.
Und lass uns mal ein bisschen über dein Projekt sprechen. Und du hast ja gesagt, du hast ja mit Neugierde die Zusage gleich auch abgegeben. Und ich denke, so wie ich dich kenne, ihr habt ja sicherlich auch ordentlich euch vorbereitet auf die Reise. Vielleicht kannst du uns erzählen, worum geht es da in dem Projekt konkret und wie habt ihr euch vor der Reise vorbereitet?
Also eins muss ich noch vorwegschicken, bevor ich zugesagt habe, habe ich dann doch nochmal ganz genau erfragt, was die Erwartungshaltung ist, ja, um zu gucken, können wir das auch wirklich liefern. Und dann bin ich sehr stark eingetaucht in die Thematik. Also ich habe auch deutlich, deutlich, deutlich mehr Zeit reingesteckt, als die geplant war oder gar die abgerechnet wird, weil so ein Projekt braucht einfach ganz viel Sensibilität und viel Professionalität im Umgang damit. Und die Vorbereitung sah für mich vor allem so aus. Ich habe auch noch jemanden weiteren an Bord geholt, den Nils Siegwart, der ausgesprochener HR-Experte für Trennungsmanagement ist, der LIOKA unterstützt zu diesem Thema. Und ich habe mich ganz, ganz stark mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, mit den Menschen dort. Wie sind die bisher gewachsen? Was sind die Bedingungen? Welche Erfahrungen liegen auf Führungskräfteseite vor? Ich habe angefangen, im Vorfeld schon ein Handbuch für das Unternehmen zu schreiben, das 80 Seiten am Ende hatte. Ja, ich habe also versucht zu gucken, auf welchem, ich sag mal, Führungsniveau im Umgang mit herausfordernden Emotionen ist das Unternehmen, und habe dann angefangen, Übungen zu beschreiben, schon viel auch psychologische Background quasi einfach transportiert aufzuschreiben, damit ich denen ein Handbuch auch geben kann, die Menschen nachlesen können nach unseren Trainings. Also geplant war vielleicht das als Rahmen, dass wir 2 Wochen drüben sind und in einer sogenannten, ja, einer Co-Kreation mit den chinesischen, vor allem HR-Lern vor Ort, ein Konzept für das Unternehmen entwickeln. Und dieses Konzept umfasste, dass wir Trainings entwickeln, gemeinsam mit denen, mit denen wir alle HRler und Führungskräfte in China trainieren können. Wie gehe ich respektvoll und professionell im Trennungsmanagement vor, damit sowohl die Mitarbeitenden, die gehen müssen, so gut es möglich ist in so einer Situation, damit umgehen können, als auch, dass die Teams, die bleiben, wie gehen die Führungskräfte und die HRler mit denen gut um, damit die produktiv bleiben und damit die auch gut einfach in der Situation fürs Unternehmen erhalten bleiben, sage ich mal.
Ja, verstehe. Das heißt, insbesondere in der Erstlinie sind die Personalabteilungen oder beziehungsweise die Kolleginnen von der Personalabteilung brauchen dann Unterstützung, um ein Konzept zu bekommen, wie man so eine Phase managt und wie man die Vorbereitung und wie man auch Hilfestellung an die Führungskräfte gibt. Und das ist interessant. Da habt ihr ja sicherlich auch schon vor deiner China-Reise viel miteinander kommuniziert. Und wie war dein erstes Treffen physische Art vor Ort in China mit den Personalabteilungskollegen vor Ort? Worüber habt ihr da gesprochen?
Also das erste Treffen vor Ort war ein großes Treffen, ich weiß gar nicht, da waren vielleicht 20 Leute oder so da, auch der HR-Vorstand, und da ging es dann erstmal darum, quasi den Rahmen zu setzen, worum soll es denn hier gehen, eben um das gemeinsame Erschaffen, die Co-Kreation eines Konzeptes. Und da habe ich schon den Eindruck gehabt oder gemerkt, dass da noch viele Fragezeichen sind. Ja, also die ganze Situation dieser, ich sag mal, Massentrennungen ist neu für das Unternehmen. Das ist neu für die Führungskräfte unter Erla. Dann auch der Umgang mit uns. Ja, jetzt kommen da Berater aus Deutschland und die sollen uns sagen, wie es funktioniert. Ja, also ich glaube, da war schon noch eine gesunde und sehr nachvollziehbare Skepsis da. Und und von da haben wir es einfach genommen. Ja? Also dann haben wir Tag für Tag uns im Rhein gearbeitet, haben auch sehr viele Fragen gestellt, haben erstmal versucht zu verstehen, wie sind denn die spezifischen kulturellen und prozessualen Bedingungen in diesem Unternehmen. Denn es ist schon so, dass es von Unternehmen zu Unternehmen einfach ein Stück weit anders ist. Deswegen, wir haben da jetzt viel erarbeitet, was man auch für andere Unternehmen übernehmen kann, und dennoch muss man sich immer individuell mit den Menschen auseinandersetzen und mit dem Unternehmen, ja. Kein Unternehmen ist gleich wie das andere. Das ist ein lebender Organismus, den man erstmal verstehen muss. Und deswegen hieß es für uns erstmal viel zuhören, viele Fragen stellen, viel auch lesen. Was ist bisher so gegangen? Wie ist der Ton im Unternehmen? Wie ist die Kommunikation bisher? Was für Trainings haben die Führungskräfte auch schon erhalten? Ja? Gibt es in diesem Unternehmen, war zum Beispiel auch eine interessante Erfahrung, gibt es denn da schon bisher Leistungsbeurteilungen? Also sind die Führungskräfte gewohnt, ich sag mal, konstruktiv kritisches Feedback an die Mitarbeiter zu übergeben? Sind sie es gewohnt, schwierige Nachrichten zu übermitteln?
Und sind sie gewohnt?
Waren die es nicht? Nee. Also da haben wir gemerkt, oh, da fängt es schon an bei der Fragestellung, wie übergebe ich denn Feedback, das für den Gegenüber schwierig ist, ja. Und damit hatte ich nicht gerechnet im Vorfeld. Und ich glaube, dass es auch diesem sehr starken chinesischen Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte einfach zuzuschreiben, dass das oft nicht notwendig war. Und wenn halt Unternehmen super groß sind, dann fällt der Einzelne, der jetzt vielleicht in der Summe nicht so leistungsstark in der Truppe ist, nicht so ins Gewicht. Da macht man halt einfach weiter und verteilt es anders. Und ich glaube, dass da jetzt ein anderer Wind weht und in Zukunft auch wehen wird für deutsche Unternehmen oder für Unternehmen in China, dass sie einfach auch gefragt sind, so Feedback und ich sage es mal Wachstumsfeedback und zu etablieren und damit umzugehen, wie kommunizieren wir mit Mitarbeitern, wie gehen wir in Situationen um, wo wir merken, es läuft nicht so gut, wir müssen hier was anders machen. Wie machen wir das, dass wir da schnell hinkommen und dass die Menschen dieses Feedback annehmen können, dass sie es nicht als Ehrverletzung betrachten und so weiter. Also wir haben dann schnell gemerkt, aus diesem Thema Trennungsmanagement, da gibt es noch ganz viele Themen drumherum, die jetzt relevant sind.
Wo brauchen die HR-Kollegen oder die Personalabteilung-Kollegen Hilfestellung? Und ich meine, wenn du sagst, sie haben nicht so viel Erfahrung im Bereich Trennungsmanagement, dann vielleicht erkennen sie auch bestimmte Potenzial oder Hilfestellung auch nicht, was sie brauchen. Und du kannst aber vielleicht schon besser beurteilen, wo brauchen die HR-Kollegen Hilfe?
Also ich würde bei HR immer auch nochmal die Führungskräfte mit einbeziehen, weil wir von Anfang an auch als Prozess etablieren und da war dieses Unternehmen prozessual auch schon sehr weit, ja. Das waren Profis in allem, was Prozess und Richtlinien und Gesetze und so weiter, also da braucht man gar nichts erzählen. Es geht eher um den Umgang mit Emotionen. Also erstens mal, dass HR und Führungskraft immer ein Team sind. Wir haben die Situation angetroffen, die auch für die HR da schwierig war, dass sie eigentlich die Gespräche alleine wuppen mussten. Es gab Situationen, da haben die Führungskräfte entweder das ganze Gespräch lang keinen Piep gesagt, weil es für sie emotional auch sehr schwierig war. Oder es gab Situationen, die haben uns die HRler geschildert, dass die Führungskräfte gezittert haben vor Aufregung, vor Stress und das Gespräch verlassen haben und die HRler alleine weitermachen mussten. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, dass wir Führungskräfte und HRler gemeinsam ins Boot geholt haben und sie gemeinsam trainiert haben. Ihr habt unterschiedliche Rollen, aber ihr seid innerhalb dieses Prozesses beide dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter gut gehen können, dass sie das gut akzeptieren können, vorwärts gehen können und auch, dass die Teams, die bleiben, gut. Ja. Also das ist mal so der erste Punkt. Ja, HR und Führungskräfte sind ein Team mit eben unterschiedlichen Rollen. Und dann ein zweiter Punkt ist, wie könnt ihr mit unterschiedlichen Emotionen umgehen? Und es gibt starke Emotionen in solchen Trennungsprozessen. Da habe ich auch einen ersten Unterschied zwischen Deutschland und China so für mich in unserer Erfahrung wahrgenommen, dass die Situationen in China für die Mitarbeitenden dort oft viel existenzieller waren, als sie in Deutschland sind. In Deutschland, da wir in vielen Branchen schon Massenentlassungen kennengelernt haben.
Die Gesellschaft kennt das schon.
Die Gesellschaft kennt das schon. Deswegen ist der Umgang damit, würde ich sagen, der bleibt schlimm, ja, für die Individuen, aber der ist gesamtgesellschaftlich unaufgeregter. Und in China haben wir Situationen angetroffen, dass Mitarbeitende zum Beispiel gesagt haben, sie können auf gar keinen Fall das, und das geht nicht. Sie können nicht entlassen werden. Sie können nicht nach Hause gehen zu ihrer Familie. Sie können das nicht erzählen, weil sie auch zum Beispiel die ganze Familie ernähren. Sie sagen, sie ernähren die Eltern, die Großeltern, die Kinder. Also da ist das Existenzielle in meiner Wahrnehmung sehr viel stärker gewesen. Also der Ehrverlust, es war, glaube ich, viele Jahre, Jahrzehnte einfach auch ein Statussymbol für einen großen deutschen Konzern zu arbeiten oder für deutsche Unternehmen. Das jetzt zu verlieren, ist einfach schlimm für viele. Mhm. Es gibt Mitarbeitende, die mit Selbstmord gedroht haben. Es gab Mitarbeitende, die auch aggressiv wurden und so weiter. Also die Emotionen, mit denen HRler und Führungskräfte umgehen müssen, sind sehr, sehr stark. Und dafür braucht man ein grundlegendes emotional-psychologisches Wissen, sage ich jetzt einfach mal, die dir auch klar machen als Führungskraft und HRler, dass diese Emotionen alle normal sind in einem bestimmten Range. Und wenn man weiß, wie die Emotionen in der Regel verlaufen, kann man viel besser damit umgehen. Und wenn man weiß, welches Verhalten notwendig ist, damit diese Person aus dieser Phase auch wieder rauskommen kann, dann kannst du das gut managen, ja. Und es gab zum Beispiel HRler, die gesagt haben, it sticks to me, the emotions stick to me. Also wenn ich abends nach Hause gehe, dann spüre ich das am Körper, entweder die Aggressivität oder die Depression, die Frustration oder was. Und deswegen ist auch das Thema Self-Care, also wie gehe ich als HR oder als Führungskraft, was kann ich für mich tun, damit ich durch diesen Prozess, damit ich okay bleibe in diesem Prozess, gerade wenn Sie
Ja,
viele
klar.
Gespräche führen müssen, ist das hart.
Ja, ich meine, das ist ja ein großes Unternehmen, ein großer Konzern, ist selbst die HR und Führungskräfte ist es ja enorm viele Personen. Dein Projekt ist, so wie ich das verstanden habe, geht es eher um das Konzept, wie man Führungskräfte und HR-Kollegen Hilfestellung gibt und was das zukünftige Handbuch aussieht für solche Trennungsmanagement. Und macht auf jeden Fall Sinn, wie ist das Projekt insgesamt gelaufen und was war vielleicht anders als Planung gelaufen? Manchmal ist ja auch eindeutig so, wenn von beider Seite, sowohl von der Auftraggeber oder von deiner Seite, das Projekt in vieler Hinsicht zum ersten Mal gemacht wird, kann durchaus etwas Unerwartetes vorkommen. Gibt es in dem Projekt auch?
Da muss ich vielleicht noch mal kurz in mich gehen. Also prinzipiell war es eben so, dass wir das Ziel war, dass wir Trainings konzipieren und dann auch schon HRler und Führungskräfte in einem Pilottraining trainieren, um dann auch zu schauen, was müssen wir anders machen. Und wir haben am Anfang wir haben schon geahnt, es wäre gut, diese Trainings 2 Tage machen zu lassen. Ja, weil das sind erstens starke Emotionen, die HRler und Führungskräfte ja auch selbst haben. Die müssen ja selbst irgendwie erstmal klarkommen mit dieser Situation und dann auch noch mit ihrer Rolle, dass sie jetzt anderen Menschen beibringen müssen, dass sie ihren Job verlieren. Und manchmal sind das auch Freundschaftsbeziehungen, die wir dort festgestellt haben zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Dann ist das natürlich nochmal extra hart. Das heißt, wir wussten schon, oh, für so ein krasses Thema ist es gut, 2 Tage zu haben, weil man oft auch vom einen auf den anderen Tag ganz viel verarbeitet und lernt. Und wir hatten dort nur die Zeit, einen Tag Training zu machen. Das heißt, wir haben schon gemerkt, oh, das ist ein bisschen knapp. Und ein Learning war eben auch für die Organisation, dass die Trainingsentführungen in der Zukunft 2 Tage sind. Und wir haben schon gedacht, wir kommen jetzt hin, wir entwickeln das Konzept gemeinsam, wir trainieren mal so die Vorhut als Pilottraining und dann können die allein gut weitermarschieren. Und jetzt ist es so, dass wir nochmal nach China rüberfliegen zu diesem Unternehmen und ein Train the Trainer Programm quasi nochmal
Ja.
starten, indem wir ganz dezidiert verschiedene Teams so trainieren, dass die wiederum das ganze Unternehmen begleiten. Und das war für die ersten 2 Wochen too much, ja. Da haben wir einfach gemerkt, da braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, weil mit solchen herausfordernden Situationen umzugehen, das hast du nicht innerhalb von 2, 3 Tagen drauf. Da brauchst du auch einen Entwicklungszeitraum. Du brauchst jemanden, der dich coacht und trainiert und begleitet. Und
Ja.
deswegen haben wir jetzt ganz bewusst nochmal einen zweiten Auftrag bekommen, um das Unternehmen quasi fitter zu machen, damit die ja auch organisational lernen und in Zukunft dieses Wissen in der Organisation gut selbst weitergeben und trainieren können. Und
Ja.
das finde ich wahnsinnig sinnvoll, weil ich fände es jetzt unbefriedigend, wenn wir als kleine Beratung reingehen und trainieren dann wieder raus und es hat in der kurzen Zeit einen Unterschied gemacht, aber das Unternehmen ist
Das
nachher
ist
nicht
schwer.
schlauer. Das ist schwer
Naja.
und das finde ich auch unbefriedigend. Wir wollen ja auch was Nachhaltiges schaffen und deswegen bin ich froh, dass wir nochmal für ein Train-the-Trainer-Konzept hin können, auch wenn wir am Anfang dachten, das kriegen wir vielleicht im ersten auch noch unter. Ja, da haben wir jetzt gemerkt, nein, da brauchst du ein bisschen mehr Zeit.
Ja, da denke ich, braucht man ein bisschen auch Reifegrad von den Trainer selber. Und du hast ja vorhin gesagt, 2 Tage Training ist besser als ein Tag. Das sowas kann man auch erst wissen, wenn man die quasi teilnehmende Person kennengelernt hat. Und die teilnehmende Person sind ja HR-Kollegen oder die Führungskräfte. Jetzt im Nachhinein, wenn man das Ganze mal bewertet, kannst du so ein bisschen zu den Teilnehmern sagen, sind die chinesischen Führungskräfte offen und was sind so die Sorgen und was sind ihre Fokusthemen in so einem Training? Gibt es da Unterschied zu den deutschen Teilnehmern? Jetzt sind natürlich viele Fragen, aber mir fällt das alles jetzt ein. Kannst
Ich
mal
gucke dann
starten.
einfach, was ich mich noch erinnere während des Antwortenschaulungs. Sonst musst du einfach nochmal nachfragen. Also, jetzt muss ich kurz überlegen. Der Großteil der Führungskräfte und HRler war chinesisch. Ich glaube, HRler waren alle chinesisch und ich weiß nicht, vielleicht 20% vielleicht auch 15 der Führungskräfte hatten einen europäischen oder internationalen Background. Deswegen war das schon so ein bisschen Mischung in den Trainings drin. Einige der chinesischen Führungskräfte oder HRler waren noch mal eine Zeit lang in Deutschland oder im Ausland, oft dann aber nur kurz. Ich fange vielleicht noch mal so an. Im Vorfeld wurde uns von den HR-Lern, mit denen wir in dieser Co-Kreation waren, transportiert, die Führungskräfte werden sich wahrscheinlich sehr schwer tun, sich zu öffnen und so weiter und werden wahrscheinlich auch nicht viel sagen oder erzählen. Und darauf hatten wir uns eingestellt. Ja, da hatte ich so ein bisschen Bammel vor. Und dann war es genau anders. Die Führungskräfte waren so offen, sie haben so viel erzählt und sie haben wir haben denen auch auf den Gesichtern und an der Körpersprache, die wir immer auch mit beobachten, angesehen, das ist wirklich ein Thema, das sie quält, das sie umtreibt. Das ist wahnsinnig schwierig für die Führungskräfte, das gut zu managen und sie haben einen großen Anspruch und an sich, dass sie die Gespräche gut führen und die Menschen gut begleiten können. Deswegen waren die wahnsinnig aufmerksam das ganze Training über. Sie haben alles aufgesogen, sie haben viele Fragen gestellt und sie haben viele Erlebnisse geteilt. Und das hat uns besonders gefreut, weil von dem Teilen der unterschiedlichen Erfahrungen haben die, würde ich mal sagen, mit am meisten profitiert. Die Führungskräfte und auch die HRler haben am Ende vom Training auch den Wunsch geäußert, dass es einen regelmäßigen Austausch gibt. Wir haben auch am Anfang zum Beispiel vorgeschlagen, macht doch bitte ein Peer-to-Peer-Programm, wo er den Führungskräften ermöglicht wird. Keine Ahnung, wir treffen uns jede Woche einmal oder wie oft auch immer, dort und dort oder online und ihr könnt euch einfach untereinander austauschen. Das hilft schon so sehr, wenn man merkt, 1, 2, 3, 4 Leute haben gerade die gleichen Probleme und die gleichen Herausforderungen wie ich. Oder die haben schon 3, 4 Gespräche geführt mit der und der Situation. Ich frage die mal, wie haben die das denn gemacht? Und was wir gemerkt haben, zum Beispiel bei den HRlern, bei den Führungskräften, die eine der größten Herausforderungen kommt gleich zu Beginn der Gespräche. Und diese Herausforderung ist, die Nachricht zu formulieren. Also wie konkret sage ich es denn, dass die Rolle entfällt, dass der Job entfällt? Also allein schon wirklich allein das in Anführungszeichen Banale vielleicht, die Sätze zu formulieren und rüberzubringen, das ist schon die erste ganz, ganz große Hürde für viele gewesen. Und wir haben ganz viele Rollenspiele, also Simulationen quasi gemacht. Die haben wir innerhalb dieser ersten Woche, in der wir nur geschaffen haben, haben wir ganz viele Simulationen geschrieben auf ganz konkreten Situationen, die schon erlebt haben. Was wäre da Best Practice? Und haben 4 Reihen formuliert. Und wir haben auch Leute, die sich dazu bereit erklärt haben, die Lust hatten, die schon ein bisschen erfahrener waren, haben wir genommen und haben diese Simulation teilweise auch vorspielen lassen vor allen anderen. Das war so toll. Da haben manche gesagt, boah, ich hatte gerade so einen Aha-Effekt. Wie du das formuliert hast, lieber Bereichsleiter XYZ, bin ich froh, dass ich das gehört habe. Genauso will ich es auch machen beim nächsten Mal. Und um ein Gefühl zu geben, eine Frage, die da auch kam von einer Führungskraft war, aber Stefanie, ist es nicht gut, am Anfang vielleicht erstmal 10, 15 Minuten Smalltalk zu machen, damit sich der Mitarbeiter wohlfühlt und so. Und dann dachte ich, erstmal intuitiv vielleicht nachvollziehbar, weil du möchtest diesen Mitarbeiter trotzdem eine gute Situation schaffen. Aber du kannst es nicht. Diese Nachricht, dass der Job weggeht, die ist immer hart. Ja. Und wenn du jetzt, die Mitarbeiter riechen ja den Braten, dass da irgendwas ist. 15 Minuten Smalltalk verlängert quasi das Leiden für den Mitarbeiter. Es ist immer gut, die Nachricht so klar und transparent wie möglich rüberzubringen, weil du dann dem Mitarbeiter auch ermöglicht, sie zu verarbeiten. Das ist fair, das ist respektvoll, zu sagen, was ist. Um dann mit den Emotionen umzugehen, den Mitarbeiter gut zu begleiten, weil du so ermöglichst, dass er im Kopf das verarbeitet und auch weitergeht. Wenn du das jetzt schön redest vielleicht noch, das ist noch viel schlimmer, und der Mitarbeiter gar nicht genau weiß, was, habe ich den Job jetzt verloren? Bin ich wirklich betroffen? Gibt es doch noch eine Hoffnung? Gibt es vielleicht noch eine Chance?
Ja, das ist unklar.
Das ist unklar. Und Unklarheit, wir Menschen hassen Unklarheit und Unsicherheit. Deswegen, die Nachricht ist hart, aber besser klar und transparent formulieren. Und dann gucken, wie kann ich dich jetzt unterstützen im weiteren Weg, ist besser als irgendwie langen Smalltalk zu machen oder irgendwie was schön zu reden. Das ist nicht respektvoll. voll. Das ist quasi das Gegenteil. Das ist passiert eigentlich aus Eigenschutz, wenn man ganz ehrlich ist, aus Eigenschutz der Führungskraft, mit diesen negativen Emotionen umgehen zu müssen. Oder ich will es anders formulieren, mit diesen starken Emotionen umgehen zu müssen. Die sind nicht negativ, die sind absolut angemessen in so einer schwierigen Situation. Aber damit umzugehen, ist nicht einfach, wenn man es vorher nicht trainiert hat. Und deswegen ist es wichtig, das vorher mal zu trainieren, zu verstehen, auch wie funktioniert so eine emotionale Reise, die oft so einen typischen Ablauf hat. Weil dann kann ich als Führungskraft viel souveräner und wertschätzender und respektvoller damit umgehen, weil ich weiß, was kommt.
Ich nehme an, du hast ein Pilottraining mit Führungskräften aus unterschiedlichen Bereichen oder gar unterschiedliche Standorte durchgeführt. Hast du quasi ein ganz gutes Querschnitt in Bezug auf Stimmung des Unternehmens und ja, Gesamtsituation. Wie ist da sozusagen die Atmosphäre?
Ja, ich würde es nochmal so mit diesen Anfangsworten beschreiben, die ich generell wahrgenommen habe, also von Stimmung und Emotionen. Das ist schon zum einen eine Art von Unsicherheit und Angst vor dem, was kommt, ja. Wenn man nicht ganz konkret weiß, was erwartet mich denn, was passiert da? Ich merke nur, Marktsituation schwierig, Kommunikation irgendwie in letzter Zeit im Unternehmen merkt man, da kommt was. Das ist schwierig. Das heißt, da ist eine Unsicherheit, eine Angst da, ein Abwarten. Und gut ist es immer, Menschen so in kurz wie möglich in dieser Unsicherheit zu halten, weil Unsicherheit lähmt. In einer Unsicherheitsphase ist man nicht produktiv, man beschäftigt sich nur mit dem Ausmalen der Zukunft, was könnte passieren. Das heißt, das habe ich wahrgenommen und ich habe eine große, große Erleichterung am Ende der Trainings wahrgenommen, weil die Mitarbeiter ganz konkret, also die Führungskräfte und HRler ganz konkrete Werkzeuge auch von uns bekommen haben und in der Lage waren, diese Gespräche zu trainieren. Und das Simulieren, unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen einer Simulation und der Realität. Und wenn wir gewisse Situationen schon simulieren und trainieren und durchgehen, dann erleben wir immer auch ein Stück weit die Emotionen, die in solchen Gesprächen in der Realität stattfinden. Und wenn man das in so einem Safe Space machen kann, dann ist das quasi gutes Lernen. Und diese Erleichterung bei den Teilnehmern am Ende vom Training, die hat mich, muss ich schon sagen, echt auch berührt, ja, weil ich da gemerkt habe, da ist auch von mir Druck und Stress abgefallen, weil ich gemerkt habe, okay, da ist wirklich ein großer Nutzen für die Menschen da und somit auch für
Schön.
die Organisation und das ist toll. Das ist für mich dann befriedigend, ja. Das
Ja
ist eine,
klar, das
habe
kann
ich
ich sehr
den
gut
Eindruck, wir
nachvollziehen.
leisten da eine gute Arbeit für die Organisation. Und
Ja.
also diese Unsicherheit, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, Unsicherheit vor der Zukunft und Angst, das war das Primäre, was vorgeherrscht hat. Und dann den Effekt der Trainings zu merken, das war toll, ja.
Lass uns noch mal ein bisschen über die Perspektive sprechen. Ich denke mal, das ist, schwebt ist sicherlich immer mit, wenn die Mitarbeiter von Unternehmen getrennt werden oder die Message übertragen werden, dann hat man immer auch ein Gedanke, was macht der Mitarbeiter später, quasi die Perspektive von dem Mitarbeiter. Und was sind dann die theoretische Perspektive weiter bei einem anderen deutschen Unternehmen, bei chinesischen Unternehmen oder ins Ausland? Und wenn man darüber spricht, ich nehme an, dass die Führungskräfte selber natürlich auch eine eigene Idee haben, was ihre sehr eigene Position angeht. Und wenn man darüber diskutiert, kann man auch so ein bisschen die Gedanken von der Führungskräfte selber auch wieder erkennen. Was sind so die vernünftige Perspektive nachdem man das deutsche Unternehmen verlässt? Und was ist da sozusagen diskutiert worden? Was sind so die ideale Perspektive berufliche Art für die Mitarbeiter oder für die Führungskräfte, wenn man das deutsche Unternehmen verlässt?
Also ich glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr komplex, also ein sehr komplexes Feld, das wir da öffnen, weil das natürlich oft auch individuell unterschiedlich ist. Also ich versuche mal so zu sortieren, was mir nach und nach in den Kopf kommt darauf. Also wenn ich jetzt erstmal überlege, was haben mir denn so HRler, Führungskräfte und so weiter geschildert, mit welchen Perspektiven sich die Mitarbeiter beschäftigen. Also ich weiß, dass einige noch, also hoffen immer innerhalb des Konzerns eine andere Stelle wahrnehmen zu können. Das begleitet das Unternehmen auch. Das kann ich nur empfehlen, weil es ist ja auch nicht so, dass irgendwie immer die in Anführungszeichen schlechtesten Leute entlassen werden, sondern manchmal gibt es halt irgendwie eine Zielvorgabe. In dieser Abteilung müssen so und so viel Menschen quasi gehen, um die Kosten zu senken. Und da sind schon auch richtig gute Leute dann oft dabei. Und die kann das Unternehmen vielleicht zum Beispiel auch über eine Weiterbildung oder vielleicht auch mit dem Set, das schon da ist, an einer anderen Position im Unternehmen einsetzen. Ja? Oder Positionen, die freigenommen wurden aufgrund anderer Gründe und die dringend besetzt werden müssen. Also das ist mal eine Perspektive innerhalb eines Unternehmens, wenn es so relativ groß ist, zu wechseln. Dann habe ich eine, was mich sehr verblüfft hat, oder was heißt verblüfft, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand, eine Art von Angst wahrgenommen bei Mitarbeitern, die gehen müssen, die auch wirklich mir gegenüber formuliert haben: Jetzt war ich mein ganzes Berufsleben bei einem deutschen Unternehmen beschäftigt. Ich bin unattraktiv für den chinesischen Markt, weil chinesische
Abgestempelt mit.
abgestempelt, weil chinesische Unternehmen anders ticken, ja. Gibt, ich weiß noch, dieser Mitarbeiter hat mir das Beispiel TikTok oder andere im Internet- und Digital-Business-Unternehmen genannt. Der hat gesagt, die ticken so viel schneller, so anders. Ich komme aus einem deutschen Konzern, aus einer ganz anderen Welt. Ich habe da Angst, da kann ich ja gar nicht mithalten. Ja? Mein Marktwert ist gar nicht so attraktiv, wie es vielleicht vor 10 Jahren noch gewesen wäre
Ja,
oder vor 15 Jahren. Das fand ich
verstehe.
sehr, sehr spannend. Das bedeutet, da ist es natürlich auch innerhalb des Trennungsprozesses nochmal wichtiger, die Mitarbeitenden gut zu unterstützen, damit die einen guten Nachfolgejob irgendwo finden oder da auch mit einem guten Selbstwertgefühl rausgehen können und vielleicht auch beraten werden. Ja. Das war etwas, was mir begegnet ist. Dann ist mir auch begegnet, gerade bei jüngeren chinesischen Mitarbeitern, die gesagt haben: Hey, ich kann mir gut vorstellen, nach Deutschland zu gehen. Ich habe jetzt länger bei einem deutschen Unternehmen gearbeitet. Ich bin dreisprachig, sind ganz viele Deutsch, Englisch, Chinesisch. Also ich war auch beeindruckt vom Niveau der deutschen Sprache. Also wow, und auch Englisch. Das ist mir begegnet. Das fand ich auch toll, weil da auch so eine Wertschätzung für die deutsche Kultur mitgeschwungen ist. Also das habe ich gesehen. Also es ist wirklich ein Blumenstrauß, der individuell sehr unterschiedlich ist, der auch davon abhängt, welches Alter haben die Menschen? Ja, sind die schon sehr lange in der beruflichen Laufbahn? Können die sich nochmal einen Wechsel auch außerhalb des Landes vorstellen? Und was für mich eben so spannend war, war diese Einschätzung, dass sie nicht so attraktiv sind für den chinesischen
Ja,
Markt. Und
genau,
dass
das kommt mir auch
andere,
vor, ne? Die Zuversicht fehlt, dass
die
man eigentlich
Zuversicht,
im Anschluss gleich ein anderes deutsches Unternehmen findet, das dort
genau.
ähnliche Position bekommt oder sogar noch besser, dass dieses Gefühl hat man nicht, ne?
Das wurde mir nicht transportiert, genau, das hat man nicht. Und es ist, also das wurde mir dann schon auch klar in der Vorbereitung und mittlerweile habe ich natürlich mit einigen Unternehmen vor Ort gesprochen, dass einfach viele gerade entlassen. Und das wissen die Leute vor Ort natürlich. Und
Na klar.
es trifft auch verschiedene Branchen. Also es ist nicht nur so, dass es nur irgendwie eine Branche ist. Und
Ja.
das wissen die Leute.
Ja, wenn man so ein bisschen mit Abstand, wir sind ja jetzt im März schon und auch ein bisschen Perspektive wechselt, nicht nur auf das deutsche große Unternehmen guckt, sondern auch vielleicht auch Mittelstand. Die haben ja die ähnliche Herausforderung. Viele müssen auch ihre Struktur anpassen für eine neue Strategie, die man häufig noch entwickeln muss. Aber eins weiß man, dass die gute alte Zeit vielleicht schon vorbei ist, dass man anders aufgestellt sein soll. Und unter anderem heißt es auch für Personal, dass man auch verschlanken muss, was die Mannschaft angeht. Wenn du so eine Empfehlung abgibst an mittelständische Unternehmen, Unternehmer, Gesellschafter oder CEOs, worauf muss man achten und welche Vorbereitung sollte man bei solcher Verschlankungsmaßnahmen schon vorher planen und ja, sorgfältig überlegen?
Da gibt es verschiedene Aspekte. Also erstmal ist natürlich in der Vorbereitung solch eines Themas, also ich habe auch mittelständische Unternehmen erlebt, jetzt irgendwie sagen, sie entlassen 20 bis 25% ihrer Belegschaft vor Ort. Das ist eine richtig, richtig krasse Nummer, ja. Das heißt, das eine ist natürlich mal die legale Vorbereitung. Vorbereitung, wie müssen wir Packages schnüren und so weiter. Und da haben wir natürlich Erfahrung, sind aber nicht die Experten. Also das muss einfach ganz sauber auch juristisch geklärt sein. Das ist natürlich Step Nummer eins. Und dann Step Nummer zwei, gut zu überlegen, wie kommunizieren wir intern? Wie kommunizieren wir A, mit unseren Führungskräften, mit HR und dann mit der Belegschaft? Und als dritter Aspekt, wie schulen wir unsere Führungskräfte und HR, wie bereiten wir die vor, damit die Mitarbeiter gut begleiten können? Und zwar die, die gehen und die, die bleiben. Weil was man auch nicht möchte, das haben wir auch jetzt schon erlebt im Unternehmen, ist eine ungeplante, ungewollte Fluktuation der Leute, die man eigentlich halten will. Das bedeutet, wirklich gut vorbereiten, wie wollen wir kommunizieren, wen möchten wir quasi gehen lassen und wen wollen wir auch auf jeden Fall behalten. Also es sind einfach all die Aspekte, die man vorher bedenken muss und wie bereiten wir uns darauf gut vor in Sachen Kommunikation und Prozesse. Und das muss man nicht riesengroß aufbauschen, aber man muss es gut durchdenken, einmal sauber die Leute vorbereiten und gut kommunizieren. Ja, und was ich jetzt auch gelernt habe in diesem ersten Projekt und was wir da jetzt einfach automatisch auch mit reingebaut haben, ist diese Form der Beschäftigung mit einer Trennung im größten Stil ist auch eine Chance für Unternehmen. Und es ist neben der Verschlankung und vielleicht Refokussierung auf einen Kern im Business, ist das auch die Chance, Führungskräfte, HRler und Mitarbeitende so zu trainieren, also auch in Sachen in Mindset, Gedanken, Arbeitsweisen, dass sie, wie formuliere ich es, dass sie eben in so einen Wachstums-Verbesserungs-Mindset reinkommen, Richtung, wie kommunizieren wir miteinander, wenn was nicht gut läuft, wie kriegen wir was besser, wie setzen wir es um? Das heißt, wir bauen jetzt auch in dieses Train-the-Trainer-Konzept in meinem Unternehmen zum Beispiel ein, wie geben wir so ein Feedback, sodass der Benefit oder das Lernen einer Organisation aus diesem Prozess heraus ganz viel bringt für die Kultur in der Zukunft. Es geht also nicht nur darum, jetzt irgendwie 1, 2, 3, 4 Trennungen gut über den Zaun zu bringen, sondern das Unternehmen kulturell und kommunikativ auch so zu prägen, dass es gut weitergehen kann, weil ich glaube, für viele Unternehmen bleiben die Herausforderungen noch eine Zeit lang, ja. Und das geht dann in die Richtung, wie erschließen wir neue Zielgruppen, wie fokussieren wir unser Business anders und so weiter. Und dafür braucht es diese Eigenschaften in der Kommunikation, in der Kultur, im Mindset, die wir jetzt trainieren in dieser Phase.
Das ist, glaube ich, auch ein Teil von der Kommunikationsinhalte, was du sagst, zu der Zielgruppe, die bleiben. Ne? Das ist
Genau, genau,
auch wichtig. Was sind
genau.
da noch wichtige Message, die man zu der Gruppe, die bleiben, kommunizieren soll?
Also wichtig ist natürlich immer, wie das Management auftritt oder die Inhaber. Also welches Bild der Zukunft kann die Firma zeichnen, das überzeugt, das attraktiv ist für die Mitarbeiter, das sagt, ja, wir sind gerade in einer schweren Phase. Aber wir wissen, wo es hingehen soll. Wir wissen vielleicht noch nicht, wie genau der Weg aussieht. Und vielleicht landen wir 10 Zentimeter weiter rechts, aber wir wissen, dass wir gut sind. Wir wissen, dass unsere Produkte gebraucht werden. Wir wissen, dass wir erstarken aus dieser Phase. Und übrigens, so und so und so machen wir es. Also es braucht auch eine strategisch gute Kommunikation der Geschäftsführung, die wir auch mit Support und erarbeiten können, falls die noch nicht vorhanden ist, weil ohne das funktioniert es nicht. Und dann braucht es eine gute individuelle Kommunikation mit den Leistungsträgern und Talenten, die unbedingt gehalten werden müssen. Das heißt, dass die Kommunikation rund um das Trennungsmanagement aktuell ist immer auch eng verbunden mit dem Blick in die Zukunft. Wo wollen wir hin und wen brauchen wir dafür?
Ja, das stimmt. Ja, also wirklich klasse. Ich finde es echt viel sehr wertvolle Inhalte, was wir in so einem kurzen Gespräch rausbekommen können. Ich glaube, die Zuhörer sollen dankbar sein, dass sie diese Empfehlung bekommen. Und insbesondere für mich auch interessant, weil du ja zum ersten Mal dienstlich in China, was diese Eindrücke wirklich sehr authentisch sind. Und gerade auch für viele Führungskräfte, sagst du ja auch selber, viele Unternehmer die sie schon lange Jahre in China tätig sind, auch nicht haben, weil die Situation vorher anders war.
Ja.
Deswegen sehr, 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 sehr spannend. Ganz zum Schluss hätte ich noch eine nicht so ganz geschäftliche Frage. Du warst ja in verschiedenen Städten in
Jetzt
China.
bin ich gespannt, Shaolong.
Seit sicherlich in Hotels untergebracht. Mir wurde immer berichtet, in China ist alles super, das Essen ist lecker, aber das Frühstück, da habe ich Probleme mit. Wie war das bei dir? Was
Großartig.
ist dein Lieblingsfrühstück? Ist es eher chinesisch oder eher westlich doch?
Jetzt muss ich mich natürlich outen. Also wir haben ganz bewusst im Vorfeld kein Hotel gebucht, sondern wir haben ein Apartment gebucht. Also wir waren zu zweit, zwei getrennte Apartments in einem Wohnkomplex, weil wir ganz bewusst so viel Kultur und Lebensweise und Art und Stimmung und Sprache aufsaugen wollten, wie es geht. Sprich, wir haben für unser Essen selbst gesorgt. Was haben wir also
Gut.
gemacht? Wir haben uns tatsächlich Müsli und Milch besorgt und Obst und das war unser Frühstück. Und
Okay.
ansonsten bin ich so großer Fan der chinesischen Esskultur und das habe ich mit am meisten vermisst, als ich zurück bin nach Deutschland und habe hier auch gleich in München authentisch chinesische Restaurants gesucht, weil wir mittags und abends ausschließlich immer chinesisch gegessen haben. Und ich mag diese Esskultur sehr, viel Verschiedenes Kleines auf den Tisch zu stellen, von allem etwas nehmen zu können. Und freue mich da schon sehr auf den nächsten Trip. Es sind schon weitere Reisen nach China geplant dieses Jahr.
Sehr schön. Also, Stefanie, vielen Dank für die Zeit und sehr spannendes Gespräch. Ich denke, wir haben viele Inhalte heute auch noch nicht sprechen können durch die Mangel der Zeit. Vielleicht organisieren wir noch mal ein anderes Format wie ein Webinar oder so zu dem Thema Trennung in China professionell gut zu managen. Das ist, glaube ich, ein sehr aktuelles Thema und ich freue mich, wenn du da auch Zeit hast und insofern bis dahin und ja, viel Freude weiterhin bei deiner Arbeit.
Sehr gern. Shaolong, vielen Dank für den Austausch und jederzeit wieder gerne. Deine Hörer können ja vielleicht auch mal schreiben oder sagen, was sie da für Themen haben. Kann ich immer gerne drauf eingehen und ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
Alles klar, dann dir bis
Mach's
dahin.
gut. Ciao.
Ciao. Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.